bei Panic Purple. Wir, Rebecca und Vanessa, holen die Psychotherapie aus der Tabuzone. Wir sprechen offen über Therapie, Traumata und auch ganz, ganz andere Themen, teilen unsere Erfahrungen und laden hoffentlich auch mal Expertinnen ein. Begleite uns auf unserer ehrlichen Reise, kein Filter und keine Zurückhaltung.
Kurze Erinnerung, bevor es losgeht. Wir sind keine ausgebildeten Psychologen, Ärzte oder Fachleute. Unser Podcast bietet einen Ort für offene Gespräche und persönliche Erfahrungen, ist jedoch kein Ersatz für professionelle medizinische Beratung. Wenn du Unterstützung brauchst, zögere nicht, Hilfe bei qualifizierten Fachleuten zu suchen.
Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deine Ärztin, deinen Arzt oder lies die Shownotes.
Hallo Becky.
Ja, hi Wanni. Jetzt sitzen wir schon wieder beide im Bett.
In einem anderen Bett.
Stimmt, in meinem. Und laut dem Ventilator, der da hinten in der Ecke steht, haben wir angeblich 28 Grad. Aber ich glaube nicht, dass das stimmt. Wobei, hier ist es schon ganz heiß.
Ganz schön heiß im Bett.
Irgendwie haben wir immer so diesen heißen Einstieg übers Bett. Das ist irgendwie auch ein bisschen creepy.
Ja, sind keine, also wir reden nicht über irgendwelche Bettgeschichten. Zumindest, wer weiß, ob es dazu mal kommt oder nicht. Aber wie geht's dir denn so? Jetzt ist Wochenende gewesen. Kennst du diese Frage, wenn man so sagt, nicht nur so, ja, wie geht's, sondern so, wie geht's dir wirklich?
Ja, gell, weil meistens sagt man so, ja, gut, gut, danke und wie geht's dir? Aber eigentlich geht's mir jetzt gut. Ich muss sagen, ich hatte die letzten Wochenenden echt viel vor, wo ich auch immer ja sage, eigentlich sollte man es nicht immer mit so einem weinenden Auge auch sagen, weil man kann sich ja freuen, dass man irgendwie Freunde hat, dass man auf irgendwelchen Veranstaltungen ist und dann halt auch wirklich mal ein bisschen was mitbekommt. Aber ich muss auch sagen, ich finde es manchmal dann auch einfach anstrengend, weil ich auch gerne mal Zeit mit mir alleine brauche, um runterzukommen. Aber ja, ich würde sagen, ich habe bisher den Sommer gut gemeistert, hatte auch Spaß, hatte auch viele Lernerfolge für meine persönliche Entwicklung. Da sprechen wir wahrscheinlich in einer anderen Folge wieder
ja,
drüber.
Ja, genau.
Und ja, und jetzt sitze ich hier und ich habe richtig Bock, mit dir die Folge aufzunehmen. Wie
ja,
geht's dir?
Ich auch und ich freue mich, also hört sich ja sehr, sehr gut an. Ich meine, ich habe ja natürlich etwas davon mitbekommen, ist ja klar. Wir reden ja jeden Tag, aber ja, das nochmal so zu hören, ne, jetzt so ein bisschen runterzukommen. Bei mir war auch viel los, viel passiert, sehr viel Positives irgendwie auch. Also rundherum würde ich sagen. Aber ich freue mich, weil ich morgen in Urlaub fliege.
Mega.
Und es kaum abwarten kann, einfach mal runterzukommen. Nicht zu arbeiten, einfach mal weg zu sein und am Strand rumzuliegen. Also da freue ich mich sehr drauf.
Ich bin jetzt richtig frech und sag einfach, dass wir wegen dir erst später mit dem Podcast live gehen.
Ist okay für mich.
Du bist einfach den ganzen August weg. Was soll ich nur ohne dich machen?
Ja, echt lange, muss ich sagen. Das stimmt schon. Aber ist echt nötig. Wenn man so lange keinen Urlaub hatte, dann merkt man, dass man einfach irgendwie, ja, nicht mehr klar denken kann. Also klar, das ist jetzt mit dem Podcast was anderes, macht super viel Spaß, aber ich freue mich und kann es kaum abwarten und freue mich aber auch jetzt schon wieder, dich danach zu sehen und wieder aufzunehmen.
Ja, wir sehen uns einfach Ende August wieder.
Ja.
Das ist jetzt einfach ein Monat.
Ja, schon
und
lang.
Dann auch für den Podcast, also dann nehmen wir ja die nächste Folge auf.
Also ich halte den Zeitplan, keine Sorge.
Ich bin gespannt.
Aber ja, ich muss sagen, ich bin ja im Dating-Game, kann man schon so sagen, leider, ne? Leider oder nicht leider.
Absolut, du bist komplett mittendrin.
Yay. Nee, es ist immer wieder ein Learning, muss ich sagen. Auch ganz interessante Geschichten dabei. Ich bin froh, dass ich meine Freundinnen immer entertainen kann, auf jeden Fall. Aber,
das ist dann der andere Podcast.
Das ist der andere Podcast. Dazu kommen wir vielleicht auch nochmal, weil ich finde schon, dass es einfach wirklich ein riesen Learning irgendwie ist und auch mal ganz spannend, auch wenn es auch ein bisschen demotivierend beziehungsweise anstrengend sein kann. Aber ich muss sagen, ich habe mich da so ein bisschen mutig einmal gefühlt, ne? Weil es ja manchmal so die Frage ist so, wer schreibt denn zuerst und wie lief's denn und diese ganzen Unsicherheiten und so. Und dann habe ich tatsächlich gedacht, ach, ich mache das jetzt mal, ne? Das muss ja nicht immer dein Mann machen. Und da habe ich mich echt mutig gefühlt.
Ja, voll gut.
Und dachte mir, ja, sei doch einfach mal, jetzt mach einfach mal, egal, was denn so das Schlimmste, was passieren kann. Und fand das irgendwie schon mutig so von mir. Und da wollte ich dich mal fragen, wann warst du denn das letzte Mal mutig?
Boah, schwierige Frage. Da erwischst du mich gerade echt eiskalt. Puh. Also, ich überlege gerade, ob ich irgendwie schon eine tolle Story wieder auspacke, wo ich sage, eigentlich will ich damit nicht in der zweiten Folge schon direkt einfach mal alles offenlegen. Wann war ich denn das letzte Mal mutig? Schwierig. Okay,
ich glaube, das ist schon. Das zieht sich hier.
Ja, ich hätte jetzt eine Situation, aber das möchte ich noch nicht so ganz ausschmücken. Aber auf jeden Fall sage ich mal so, in Bezug auf meine Familie habe ich, oder sagen wir nicht nur Familie, eher bei Personen, die mir auch wichtiger sind oder die sehr nahen Bezug auf mich haben, fällt es mir manchmal schwer, mit der Tür ins Haus zu fallen, wenn es um meine Emotionen geht. Was per se auch nicht komplett schlecht ist, aber auf langer Zeit auch schlecht für mich ist. Und es gab in den letzten Wochen eine Situation, wo ich sehr, sehr deutlich und sehr ehrlich war und im Nachhinein aber auch gemerkt habe, oh krass, aber es passiert ja dann irgendwie auch nichts Schlimmes, auch wenn der Moment unangenehm ist. Aber trotzdem, ja, machen wir alle wie zuvor weiter, bloß dass ich mich halt nicht schlecht fühle. Und ich glaube, das könnte man auch als mutig zählen.
Ja, also ich habe auch gedacht, dass ich dich jetzt hier eiskalt erwische. War nicht meine Absicht, aber ich dachte mir so, komm, wir holen mal alles raus, wir kitzeln mal alles raus.
Aber einen Moment habe ich noch,
ja,
der so ganz easy. Ich bin einfach mal in der 5. Klasse vom Fünfer gesprungen im Schwimmbad. Okay, da war ich auch mutig.
Das ist mutig. Ich bin auch mal einmal, auch in dem Alter, glaube ich, so und dann nie wieder.
Ja, weil da ist man, glaube ich, 12 oder 11 oder so und dann gehst du halt mit der Klasse ins Schwimmbad und dann sagen doch alles, komm, mach doch. Und dann will man sich auch nicht die Blöße geben, weil man natürlich dann auch der Coole sein will, der es am Ende macht.
Obwohl, ich weiß nicht, ob das so mutig ist, aber als ich jetzt, das ja, aber also vom Fünfer springen, ja, aber ich war jetzt in Japan und da habe ich Herz probiert, Herz. Und
von?
Meine Kollegen waren so, ja, ess das. Ich glaube von einem Rind, aber ich weiß nicht so genau. Und dann haben die mich auch so ein bisschen so, probier doch mal, wenn es dir nicht schmeckt und so. Und dann war ich so, ja, okay. Mhm. Fand ich irgendwie mutig, weil bei mir da ganz viel Angst dahinter ist, boah, wenn es mir jetzt nicht schmeckt oder super eklig ist und ich dann jetzt hier irgendwie nicht klarkomme, so. Aber keine Ahnung, es war jetzt keine Mutprobe, ne?
Ja.
Es war auch nicht schlecht oder so. Ich würde es jetzt mir nicht per se bestellen, aber kann man mal machen. Man kann ja vieles ausprobieren, ne? Wo man vornherein vielleicht so Vorurteile hat. Und tatsächlich geht es aber auch, also ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Situationen, in denen man mutig sein kann und in denen Mut eine große Rolle spielt, auch in seiner eigenen, ja, wie man wächst quasi. Und genau darum geht es heute, nämlich um die Frage, ob es denn mutig ist, eine Therapie zu machen. Und wir haben uns dazu im Vorhinein ganz verschiedene Annahmen angeschaut, verschiedene wissenschaftliche, psychologische Zeitschriften und Artikel dazu gelesen und mal geschaut, aus welchen verschiedenen Gesichtspunkten man das denn ja analysieren kann oder mal einfach mal diskutieren kann, um dann mal gucken, ja, wie wir dazu stehen und auch, was so die verschiedenen Annahmen sind.
Ja, ich glaube, wir hatten es sogar auch in der ersten Folge am Ende angeteasert, dass es ja oft auch so eine Floskel ist. Also wenn man sich mal öffnet und sagt, man macht eine Therapie und dass dann vielleicht auch oft so die Rückmeldung kommt, ah, du bist ja mutig. Und eigentlich nimmt man das ja auch dann einfach so vor, also für sich hin und sagt dann so, ja, cool, ja, stimmt, ich bin mutig. Aber die Frage ist halt, ist es denn wirklich mutig? Was bedeutet das? Und ich bin sehr froh, dass du auf jeden Fall ein paar Annahmen mitgebracht hast, die wir dann munter diskutieren werden.
Genau. Und wie du sagst, eben die Frage, ist es denn wirklich mutig und kann man das so sagen? Weil normalerweise ist es ja auch nicht so. Ich glaube, das Beispiel hatte ich auch das letzte Mal gesagt, dass man quasi, ja, du hast den Arm gebrochen und du gehst ins Krankenhaus, da applaudiert auch niemand, ne?
Ja, muss halt gemacht werden. Also wenn der Arm kaputt ist, muss er halt wieder heile werden.
Genau, und da sagt ja auch niemand, wow, Glückwunsch, dass du dahin bist.
War mutig von dir.
Genau, mutig, dass du den Arm reparieren lässt. Aber natürlich ist das bei der Psyche doch ein bisschen anders. Und da würde ich dir jetzt gerne auch schon die erste Annahme mal nennen. Und zwar geht es hier ganz stark um das Thema Stigma, weil das natürlich ganz stark stigmatisiert ist, immer noch. Leider muss man dazu sagen, wenn jemand sagt, ich habe psychische Probleme oder ich begebe mich in eine Psychotherapie. Und da ist eben die Annahme, was das Stigma angeht, dass die Entscheidung, eine Therapie zu beginnen, erfordert Mut, da sie oft bedeutet, das Stigma der psychischen Erkrankung zu überwinden.
Genau, ich glaube, für alle, die vielleicht auch erstmal gar nicht mit Stigma wissen, was anzufangen ist, noch, sage ich mal, eine kurze Erläuterung, bevor ich hier in ja, meine Erklärung gehe. Also hier auch laut Wörterbuch ist Stigma etwas, wodurch etwas oder jemand deutlich sichtbar in einer bestimmten, meist negativen Weise gekennzeichnet ist und sich dadurch von anderen unterscheidet. Das heißt, das ist eigentlich auch eher wieder so ein Vorurteil, ne? Wenn ich das so richtig verstehe. Also auch vielleicht irgendwie so ein negatives Labeling, was da mit sich kommt.
Genau, da sind wir wieder bei den Stereotypen, die wir auch das letzte Mal besprochen haben. Ist einfach sehr negativ gesehen. Also es geht ja nicht darum, dass ein Stigma jetzt was Positives ist, sondern einfach wirklich erstmal ein Abstempeln, ne?
Genau, und quasi in der Annahme, wie du es dann gesagt hast, ist das schon Mut, eben so eine Therapie dann machen zu können, weil ich trotz diesem negativen Behafteten, was das dann vielleicht eine Auswirkung auf mich ist, diese Therapie dann trotzdem mache. Genau, ich habe mir dazu auch mal ein paar Gedanken gemacht und wir haben ja in der letzten Folge über diese Aussage, du siehst nicht so aus, als wärst du in Therapie, gesprochen und haben da ja auch noch mal so als Hilfebild den Verrückten aus dem Film Shining genommen. Das Bild seht ihr auf Instagram und das entspricht ja dem totalen Stigma. Und wie wir da auch schon gesagt haben, eigentlich möchte man dem ja nicht entsprechen. Also eigentlich will man ja auch gar nicht so aussehen. Und nach außen hin soll alles super sein. Und deswegen ist es ja für einen schon nochmal eine Hürde zu sagen, ja doch, ich bin jemand, der Therapie braucht. Ich bin eventuell jemand, der direkt dieses Label aufgedrückt bekommt, obwohl ich es eigentlich vielleicht auch doch nicht bin.
Ja, genau, weil du ja dich selber ja auch anders siehst und ich glaube, da spielt auch ganz viel Akzeptanz mit, das anzuerkennen quasi und auch irgendwo anzuerkennen, dass du dich gar nicht in diese Schublade eigentlich stecken musst, ne?
Genau, das ist dann diese Überwindung, ne, die du auch meintest, weil im Prinzip muss ich dann einfach drüber stehen und das kennen wir ja auch schon aus der Pubertät, also auch wo du es wieder sagst, eine Mutproben, vom Fünfer zu springen. Warum mache ich das? Mache ich das für mich oder mache ich das eigentlich, um von den anderen akzeptiert zu werden? Und eigentlich weiß ich ja, wenn ich vielleicht Sachen mache, die nicht in das System passen, wo andere dann eher schon sagen, hey, was ist mit dir los? Wieso bist du so ein Komischer, ne? Dann brauche ich eigentlich richtig die innere Stärke, um da einfach drüber stehen zu können.
Genau, aber die findet man ja meistens erst dann durch diesen Prozess, wenn du einmal, wenn man jetzt so will, den Mut gefunden hast, dich davon abzusetzen und zu sagen, ja, ich mache das. Wir hatten ja auch das letzte Mal darüber gesprochen, dass wenn man eben zur Therapie läuft, dann schon denkt, oh Gott, wer sieht mich und so. Hm. Und das ist ja genau das, was da eigentlich mit dranhängt, dass man diese Angst hat vor diesen äußeren Meinungen oder dem Erscheinungsbild von einem selbst. Und ich denke selber in dem Zuge, dass es schon mutig ist, dass da aber auch anstatt, also Stigma ist ein Thema, dass da aber noch natürlich ganz andere Themen in Bezug auf, ist es denn mutig, damit reinspielen. Und jetzt würde ich dir mal gerne die zweite schon vorlesen.
Mhm.
Und zwar, der Mut, eine Therapie zu beginnen, hängt mit der Bereitschaft zur Selbstoffenbarung und der Akzeptanz von Verletzlichkeit zusammen.
Puh, ist auch eigentlich eine richtig gute Annahme oder eine richtig gute Aussage. Ich finde, wie du sagst, auch im Zusammenspiel, das sind so viele Faktoren, die da irgendwie auch dieses Jahr, du bist ja mutig, weil du eine Therapie machst, irgendwie begründen. Und so das Erste, was mir dazu eingefallen ist, ist auch in der Psychotherapie sprechen wir ganz offen über eigene Gefühle, Gedanken und Erinnerungen und vor allem auch über Erfahrungen, die wir gemacht haben und vor allem im Fokus auch Probleme. Also ich meine, es ist ja leider so, du gehst halt nicht zum Psychotherapeuten, wenn es dir einfach gut geht. Und
würde ich auch gerne machen, aber ja.
Ja, ne, so einfach Life-Coach-mäßig. Und eigentlich geht es darum, so dein tiefstes inneres Ich einfach zu zeigen. Und dadurch wirst du ja auch verletzlich. Also wenn ich mir mal so überlege, es gab auch schon ein paar Themen, wo ich mal so drüber nachgedacht habe, okay, wann sage ich das?
Mhm, ja.
So, keine Ahnung, so ich weiß nicht, warum man das macht. Wahrscheinlich ist es menschlich, aber so, wann kann man sich denn dem Therapeuten öffnen und die nächste Sache sozusagen berichten? Aber ich glaube, das ist, also ich finde die Annahme sehr treffend, weil du dich doch schon einfach gefühlstechnisch nackt machst.
Also ich stimme dir da voll zu und ich finde so, Stigma ist so der erste, die erste Überwindung, zumindest bei mir war das so. Erstens, es war wirklich so, erstmal war so das Stigma, so dieses Äußere. Und dann, wenn du aber schon in der Situation bist, vor deinem Therapeuten oder deiner Therapeutin und dann quasi das Gespräch anfängst, danach ist quasi so dieses, diese Eigenarbeit zu leisten und zu sagen, ja, ich muss jetzt eigentlich verletzlich sein, sonst, wenn ich mich nicht öffne, dann hole ich nicht das raus, was ich eigentlich will, beziehungsweise ist es dann sehr, sehr schwer, mein eigentliches Problem auch anzugehen. Hm. Und deswegen, ich hatte genau die gleiche Angst am Anfang und auch mittendrin noch, also dass ich mich manchmal gefragt habe, okay, ich bin mir schon im Klaren rational, dass das eine quasi gelehrte Person ist, die sich damit auskennt, die bestimmt zig Sachen am Tag hört.
Ja, und die objektiv sein sollte vom Berufsweg her.
Genau, auch. Die mich eigentlich nicht bewerten wird oder werten wird daran, was ich jetzt sage oder raushaue hier. Und eigentlich muss ich das machen, weil ich hatte das ich war nicht oft tatsächlich, ich hatte mit meiner Therapeutin ein sehr gutes Verhältnis zum Glück, also so soll es ja auch im besten Fall sein. Und habe echt da mich sehr gut öffnen können und kann mich an nichts erinnern, dass ich am Ende nicht gesagt habe. Aber natürlich gab es am Anfang Sitzungen, wo ich danach nach Hause gegangen bin und dachte, hättest du das mal angesprochen, ne? Hättest du dich doch mal verletzlich gezeigt, wo noch so mein Gedankengang war, das kann ich doch nicht sagen.
Ja, ich glaube, das ist auch so ein Prozess. Wie du sagst, eigentlich würde man jetzt gerne immer noch Therapiestunden nehmen, einfach nur, um irgendwie, ich weiß nicht, ob es ein Kummerkasten ist, aber ich finde, mit Therapeuten kann man Sachen einfach richtig gut beleuchten, weil die ja nochmal einen ganz anderen Blick drauf haben. Aber ja, also ich glaube auch im Nachgang gibt es einige Themen, die man irgendwie noch hätte sagen können. Ich hatte auch mal geguckt, also es gibt wohl sehr, sehr viele Patienten, die auch nicht jedes Geheimnis, ich sag mal Geheimnis hört sich dann auch immer so krass an, aber die nicht jedes Geheimnis dann preisgeben oder wirklich ihre komplette Seele offenlegen. Und für das Geheimhalten oder das Schweigen gibt es mehrere Gründe und da habe ich mir auch so eine Zeitschrift, also beziehungsweise die Quelle ist mein Ärzteblatt gewesen und die hatten dann auch mal so eine Studie und schätzungsweise gibt es einfach 2/3 der Patienten, die sich einer Langzeitpsychotherapie unterziehen und die lassen aber etwas Wesentliches untersagt. Und die hatten dann eben auch die Gründe genannt und das fand ich ganz interessant. Das eine war dann wirklich, dass die Patienten irgendwie befürchtet haben, dass ein Therapeut nichts von ihren negativen Gefühlen wissen will. Also was ist so dein erster Gedanke dazu?
Dass ich quasi denke, dem Therapeuten ist egal, was ich fühle, so in dem Sinne nichts wissen will oder?
Ja, dass es ihn irgendwie nicht interessiert.
Okay, ich glaube, ich bin keine Therapeutin, aber ich glaube, das ist ein Grundproblem dann deiner Einstellung.
Ja.
Ne, dass du denkst, ich bin irgendwie nichts wert und deswegen interessiert es niemanden und schon und dann erst recht nicht den Therapeuten, wo ich mir denke, das ist ja genau die Person, der du das sagen solltest.
Ja, also genau die Person sollte es interessieren.
Genau, und interessiert es ja auch, weil die dir natürlich helfen wollen. Und ich denke, das ist ein sehr interessanter Befund. Und ich glaube, dass das ein Grundproblem dieser Denkweise, also die Denkweise ist der Person, ne? Wenn ich denke, okay, wen interessiert es denn sonst? Also ich bin ja hier, um an gewissen Dingen zu arbeiten und eigentlich schade, aber ich hoffe, dass genau die Personen, die sich dann da in der Therapie befunden haben, das auch abgelegt haben irgendwann.
Ja, weil ich denke mir dann gerade auch, wenn du das ja von intrinsisch nicht fühlst, dich öffnen zu können.
Genau.
Wie kriegt der Therapeut das hin, dass er dich dann oder er oder sie dich dann knackt? Also ich weiß nicht, vielleicht, ich denke gut, Psychologen werden dann direkt auch schon erkennen, wie ist denn mein Gegenüber und vielleicht stellen sie dann auch andere Fragen, so könnte ich mir vorstellen, ne? dass der Patient dann einfach weiß, ja, ich fühle mich gerade oder mir hört jemand zu und meine Gefühle sind wertvoll.
Ich glaube auch, dass die Therapeuten nur mit dem arbeiten können, was du ihnen gibst. Ich glaube, die wissen schon, die sind ja auch keine Hellseher, aber die wissen, glaube ich, schon so von ihrer Arbeit einfach ganz gut, wenn jemand vielleicht was verschweigt oder was da ist, wenn du ein gewisses Krankheitsbild, sage ich mal, hast, dann ob du was verschweigst oder was du verschweigst und so weiter. Deswegen ist es immer gut, glaube ich, jede kleinste Info zu geben, die du geben kannst, damit die eben damit arbeiten können. Weil ansonsten, wenn die nur die Hälfte der Infos haben,
dann wird es schwierig.
Obwohl ich natürlich auch ganz stark nachvollziehen kann, wenn jemand damit große Probleme hat, weil ich glaube, sonst wäre man auch nicht vielleicht nicht immer dort, ne? Wenn man sich so einfach öffnen könnte und das alles so einfach wäre. Deswegen glaube ich, im Thema Mut ist es schon mutig, diesen Schritt zu gehen und auch komplett sich offen zu legen und diese Gefahr einzugehen, dass du dich verletzlich machst oder dass dich jemand trotzdem auch bewertet daran.
Ja, genau. Und die hatten auch noch weitere Gründe. Ich sage jetzt mal ein paar und ich glaube, bei anderen, die ich sehr interessant finde, frage ich dich wieder nach deiner Meinung. Also genau, ein weiterer Grund ist, dass den Patienten es auch unangenehm ist, davon zu berichten. Sie haben Angst, missverstanden zu werden oder Patienten fühlen sich verängstigt, durcheinander oder hilflos. Und was ich auch ganz interessant finde, ist der Punkt, es gab auch welche, die sozusagen anonym zurückgemeldet haben, sie wollen das Gesicht vor dem Therapeuten nicht verlieren und in der Gunst des Therapeuten dadurch quasi schlechter stehen. Also eigentlich wollen sie dem Therapeuten gefallen.
Ja.
Was denkst du darüber? Kannst du es verstehen?
Ja. Ich kann es auch alles für mich selber komplett nachvollziehen und dem zustimmen, weil es bei mir auch so war. Also du weißt ja, warum ich da war.
Ja.
Und für mich war das so, vor allem in diesem Zuge, dass ich am Anfang dachte, boah, du kannst ja nicht in Therapie gehen, ey, wer denkt dann das von dir und das von dir und was ist nicht richtig mit dir? Und dann komme ich da an und erzähle da so einem Menschen das, was ich mit mir selber die letzten 3-4 Monate ausgemacht habe und dachte, ich bin nicht normal und da muss ich das jemandem laut aussprechen. Ich kann mich auch ganz, ganz stark daran erinnern, kurze Nebeninfo nämlich dazu zum Thema Ehrlichkeit. Ich hatte ein Erstgespräch. Dazu kommen wir in der nächsten Folge, was quasi die Schritte sind, um eine Therapie einzuleiten, was ihr machen müsst, etc. Aber es gibt ein sogenanntes Erstgespräch. Und das hatte ich mit diesem Leiter dieser Praxis. Und dann sagt er, ich setze mich hin, dann sagt er, ja, was haben Sie denn? Ja, also ich habe das und das, aber nicht ganz so, ist schon besser. Und habe so rumgedruckst des Grauens.
Also, weil man es halt eigentlich nicht schwarz auf weiß sehen will oder halt ausgesprochen bekommen möchte.
Ja, und ich habe es auch nicht ausgesprochen.
Oh, krass.
Also ich habe es so, ja, ist schon besser und so, ich habe ein bisschen Angst und blablabla. Und dann fängt er auch schon an, dann mich anzugucken und zu sagen, was haben Sie denn? Was sind die Gedanken? Also er hat mir so konkrete Fragen gestellt und mir auch wirklich so ins Gesicht geschaut, dass ich schon dachte, okay, ich komme hier nicht raus sonst. Bevor ich das nicht ausgesprochen habe, muss ich das sagen, damit er mir eine Diagnose quasi geben kann. Habe ich dann auch gemacht und dann habe ich geweint.
Oh, krass.
Direkt danach. Weil ich dann dachte, boah, ich habe das ist die erste Person, der ich das gerade so offenlege.
Und hast du aber dann vor ihm geweint? Oder
Nee, vor ihm.
Und was hat er dann gemacht? Also wie war dann die Situation? Wurde die irgendwie noch positiv aufgelöst? Oder?
Ja, komplett, weil ich das gut fand, dass er dann eben meinte, von wegen, ach, er hat wirklich gesagt, das ist unser täglich Brot, wir machen das hier jeden Tag.
Ach, cool. Da hat er es ja gerade schon direkt normalisiert.
Genau. Fand ich sehr, sehr gut, dass er das direkt so, ach, Sie sind nicht die Einzige, so, alles gut. Als wäre ich da wirklich wie jemand bricht halt täglich den Arm und dann gehe ich da hin und er sagt, ja gut, kennen wir ja, ne? Blinddarm, ganz normal. So alles Routine-Sachen. Und ich bin mit der Einstellung dahin, dass er mir sagt,
du bist
tut mir
komplett
leid.
Bekloppt.
Ja, wir können Ihnen echt nicht helfen, ne? Ist alles verloren bei Ihnen, so ungefähr. Und zwar sehr, sehr positiv. Deswegen kann ich das aber sehr, sehr gut nachvollziehen, diese Annahme, dass jemand sagt, okay, ich habe wirklich Angst, das Gesicht zu verlieren.
Ja.
Und deswegen spreche ich das erstmal auch nicht aus. Und dieses Aussprechen ist nochmal was ganz, ganz anderes. Auch wenn der Therapeut einen offen fragt und selbst in der Therapie da wirklich zu sagen, okay, ich muss jetzt das Risiko, nenne ich es mal, eingehen, das auszusprechen.
Ja, aber auch da ist eigentlich wieder so der Schritt, das mal so auszusprechen, weil nur dann kriegst du halt Hilfe.
Ja, definitiv. Aber wie war das bei dir? Also warst du da eher so eine auf der ehrlichen Seite oder?
Ja, also ich habe das eigentlich, also das, was mich beschäftigt, habe ich dann eigentlich direkt offengelegt, weil ich das Problem hatte, ich wusste, dass ich ein Problem habe, aber ich wusste nicht, wie ich es fixen kann. Und deswegen dachte ich, okay, ich glaube auch schwierig, weil natürlich auch in der Therapie sehr viel aufgearbeitet wird von Kindheit, persönliche Beziehungen und alles. Aber zu dem Zeitpunkt musste ich mich dazu noch nicht äußern.
Ja, stimmt.
Also so im ersten Moment. Ja, wir haben jetzt gerade einen tierischen Besucher hier und hoffen, dass sie auf jeden Fall leise ist und hier nicht unsere Podcast-Aufnahme crasht. Aber wir probieren es mal. So ist ja ganz gut. Ich glaube auch mit dem Blick auf die Zeit, und wir haben ja noch ein paar Annahmen mitgebracht, würde ich gerade sogar einfach sagen, wir gehen zur nächsten Annahme. Ich meine, du hast ja tatsächlich, wobei eine Frage hätte ich noch, auch wenn wir jetzt gar nicht der Sache auf den Grund gehen müssen. Gab es was, was du komplett verheimlicht hast, also die komplette Therapie lang?
Nee, gar nicht, tatsächlich. Also es gab auch schon so Momente, wo ich dachte, wirklich, das kann ich jetzt nicht sagen. Hab's dann aber am Ende doch gemacht. Und die Reaktion war so, was nüchtern ist vielleicht, also nicht nüchtern im Sinne von negativ, sondern so, ja okay, das gehört irgendwie alles zu ihrem Krankheitsbild dazu, also das alles einen abklatscht. Mhm. Also nicht negativ gemeint, sondern irgendwann konnte ich das schon einordnen. Also wenn da was dazu kam, quasi an Gedanken oder sowas, dann wusste ich, dass eigentlich alles ein Eintopf des gleichen Problems sozusagen. Ja. Deswegen habe ich dann wirklich gar nichts verheimlicht. Also ich war da total offen und habe auch gemerkt, dass mich das sehr, sehr weiterbringt, da offen zu sein mit meiner Therapeutin. Bei dir?
Also komplett verheimlicht nicht, aber es gab eine Sache, auf die ich hier auch nicht näher eingehen werde, die habe ich erstmal nicht direkt gesagt. Habe aber ab einem bestimmten Punkt in der Beziehung gemerkt, dass ich das offenlegen sollte, weil wir sonst auch nicht weiterkommen.
Finde ich aber auch vollkommen legitim. Also ich glaube, das alles ist ein Prozess und ich glaube, das alles dauert ein bisschen und man haut nicht direkt alles raus, ne?
Ja.
Und deswegen finde ich das auch vollkommen in Ordnung.
Okay, ich mache diese zwei Punkte wegen der Gründe noch fertig. Also Gründe, warum Leute was verschweigen. Weil ich fand es auch nochmal ganz interessant. Also es gibt auch den Grund der Vermeidung. Also wir haben ja schon gesagt, man spricht über Themen, die auch eher Problemthemen sind, die einen auffühlen. Und Patienten verschweigen diese dann bewusst, weil sie sich einfach nicht mit den Themen konfrontieren wollen. Und auch ein Grund, wo ich tatsächlich schmunzeln musste, das ist jetzt auch der letzte Grund, ist, dass einfach Patienten etwas Bestimmtes für nicht wichtig oder erwähnenswert empfinden. Ich meine, das ist auch wieder Auslegungssache, ne? Jeder interpretiert auch gewisse Sachen unterschiedlich und ordnet sie wichtig oder unwichtig zu. Aber es ist dann schon lustig, ne? Du denkst dir so, oh ja, ist ja eigentlich gar nicht so wichtig, dass ich drüber rede.
Ja, das ist, glaube ich, interessant. Das ist echt eine, ich glaube, da lernt man irgendwie dann da draus. Oder man weiß innerlich, dass es doch wichtig ist. Ich weiß
ja,
es nicht.
Vielleicht, vielleicht. Das kann sein. Ich würde jetzt gerne auch mal die Leute aus der Befragung befragen. Aber
genau,
gut.
Ja, wirklich. Also genau, wir hatten ja darüber geredet, dass ist es eben mutig im Sinne in der Annahme vom Stigma, Thema Stigma. Das zweite war eben die Selbstoffenbarung und Akzeptanz von der Verletzlichkeit. Und als dritte Annahme, die lautet, der Mut, eine Therapie zu beginnen, ist notwendig, um die Angst vor Veränderung und die Unsicherheit, die mit dem therapeutischen Prozess einhergeht, zu überwinden. Wie war das denn bei dir? Also hattest du da Angst sozusagen? Klar, es ist immer eine Veränderung, die einem am Anfang auch vielleicht noch nicht so direkt bewusst ist. Aber hattest du Angst quasi vor dieser Änderung oder vor dieser Unsicherheit? Wie geht es dann aus?
Ich glaube, dass ich da vielleicht auch eine Ausnahme sein könnte, weil ich sehr, also an einem Punkt war in meinem Leben, wo ich gesagt habe, der aktuelle Stand mit meinem Problem ist so, dass ich eigentlich eine Veränderung will. Ich wusste, ich brauche eine Veränderung, die mit einer Therapie kommt, um wieder meine Lebensqualität zurückzugewinnen, um stärker zu werden, um mich selbst zu verstehen. Und deswegen hat mir persönlich das tatsächlich zum Beispiel gar keine Angst gemacht, weil ich einfach sage, aber ich glaube, ich bin auch ein Mensch, ich mag Veränderungen. Es gibt ja auch Menschen, die sind veränderungsscheu, die auch sagen, oh nee, ich brauche hier meine Sicherheit und meine Komfortzone und wieso auch immer mag ich Veränderungen. Also eigentlich habe ich da nicht so sehr Angst vor. Und du?
Finde finde ich sehr gut, weil ich glaube, dass Veränderung ist eigentlich immer gut und rückblickend, wenn man sich so sein Leben bisher anschaut. Ich meine, wir sind jetzt nicht 80 Jahre alt, dass man sagt so, ich hatte so ein tolles Leben und zwar alles so und so, aber im Sinne von Veränderung war immer das, was passiert ist, gut, fand ich. Und auch so in der Therapie, aber ich muss sagen, ich hatte schon sehr viel Angst davor, weil ich hatte eine Verhaltenstherapie gemacht. Und da war das dann schon so, dass sie dann irgendwann meinte, okay, das und das machen wir dann. Und dachte ich mir, nee, das mache ich ganz bestimmt nicht, ey. Was willst du von mir? So wirklich, ich habe die angeguckt, so, ja, alles klar. Und da wusste ich, kann ich mich noch ganz arg dran erinnern, weil das war kurz auch, da bin ich irgendwie in Urlaub und dann hat sie so gesagt, ja gut, nach ihrem Urlaub machen wir das und das dann, ne? Und dachte ich mir, nee, Alte, ey, das mache ich ganz bestimmt nicht. Aber da war schon ganz, ganz viel Angst mit dabei. Und auch am Anfang, ich glaube, hatte ich auch erzählt, dass ich dachte, naja gut, nach 2 Wochen bin ich hier wieder weg.
Ja, du dachtest ja, das Ding ist direkt gegessen.
Genau, und deswegen war das bei mir erstmal nicht so positiv wie bei dir. Dieser Aspekt, den du genannt hast, dass du wusstest, ich muss jetzt selber was verändern, weil so geht's nicht mehr weiter. Das hatte ich auch, dass ich wirklich dachte, ja, ich halte es nicht mehr aus, ich muss mir Hilfe suchen. Was ich auch sehr mutig finde, egal von wem, der wirklich selber sagt, ich hole mir jetzt Hilfe, weil es nicht mehr so geht.
Ja.
Also da muss ich uns auch selber loben, was ich sehr selten mache. Ich liebe es ja, weil du lobst uns sehr oft. Das finde ich immer richtig cool, aber ich
einer
bin immer
muss
so
ja euphorisch sein.
Ja, ich bin immer sehr so, ja, kann man besser machen oder so ein bisschen, ne? Aber das ist schon, finde ich, sehr mutig, das anzugehen im Sinne. Deswegen auch zu dem Thema, ist es mutig, eine Therapie zu machen. Irgendwie schon, ja, definitiv unter diesen Aspekten. Und ja, fand es dann erstmal im Zuge der Therapie und der Veränderung ging dann natürlich die Angst vor der Unsicherheit dann weg.
Ja, ich sag auch, eine Psychotherapie ist natürlich aus der Sicht von Patienten auch nicht was, was einfach mit dir gemacht wird, sondern du musst halt die ganze Arbeit auch selbst leisten. Und der Therapeut, der hilft dir quasi dabei, der gibt Hilfestellung und fängt dich auch auf. Aber man muss den Weg selbst gehen und wenn man eben hinfällt, muss man sprichwörtlich ja auch immer wieder selbst aufstehen, weil das kann kein Therapeut für dich machen. Also du musst halt schon die Arbeit leisten und auch das ist ja schon ein Riesenschritt, der einem bewusst sein muss. Du kriegst jetzt keine Tablette verschrieben und auf einmal ist alles perfekt. So, du hast halt verdammt viel Arbeit vor dir und ich habe mich ein wenig durch die Foren geklickt und hat mir da jetzt eine Aussage besonders gemerkt. Und ich glaube, darüber hatten wir auch irgendwann mal in der Therapie darüber gesprochen.
Also du mit deiner Therapeutin?
Nee, wir, also du, stimmt, während wir beide noch in
oder
Therapie
was?
Waren, so. Haben du und ich, genau, aber wirklich lange, lange ist her drüber gesprochen. Und zwar, zu Beginn der Therapie wird es meistens erst noch schlimmer und dann erst besser. Kannst du da mitgehen? Also wie hast du das erlebt?
Ja, sehr guter Punkt. Ich glaube, wir haben, weil ich mich gerade gefragt habe, wann wir denn darüber geredet haben, aber ich glaube, so in dem Prozess, in dem wir uns beide schon, so lange, wie wir uns beide schon kennen, haben wir über diesen gesamten Prozess der Therapie von uns beiden darüber geredet,
ja.
Ne? Dass man halt so Tage hatte, wo man dachte so, boah, das bleibt jetzt für immer. Ne? Und oh mein Gott, ich muss mich, also bei mir ging es ganz stark darum, mich meinen Ängsten zu stellen und deswegen wurde es erstmal schlimmer für mich gefühlt, weil
ja.
Ich erstmal dachte, ich muss jetzt hier durch die größte Scheiße für mich persönlich durch, sage ich mal.
Und weil der Fokus drauf liegt.
Genau, und alles spielt sich dann sehr, sehr stark da drin ab. Mit Verhaltenstherapie und was man da so macht, werden wir auf jeden Fall nochmal drüber reden. Aber geht ganz viel um sich seiner Angst eben zu stellen. Und das war für mich die Hölle. Also deswegen stimme ich da hundertprozentig zu, dass ich erstmal sage, oh Gottes Willen, ne, ich musste echt erstmal durch die Hölle gehen. Aber ich war wirklich so, so dankbar und bin bis heute dankbar, dass ich das gemacht habe, weil sonst wäre ich echt nicht da, wo ich bin und würde mein Leben komplett anders leben. Deswegen finde ich das ein sehr guter Punkt und man muss sich dem bewusst sein.
Ja, ja und man sagt ja auch, das ist ja auch ein anderes Sprichwort, Reflexion ist der erste Schritt auf dem Weg zur Besserung. Und ich finde auch, Therapie zu suchen und auch das Thema anzugehen, ist einfach der erste Schritt, der einfach, ich sag mal, auf, wenn du so eine Leiter siehst, ist das eigentlich so Stufe 1 von der Leiter. Und vor allem liegt einfach eine unbekannte Welt und man wird vielleicht auch Sachen über sich herausfinden, die man sich nicht ansehen wollte. man muss Dinge tun, vor denen man Angst hat. Also wie du auch sagst, ne, deine Therapeutin hat dann gesagt, ja, du machst jetzt das und das und das, ne? Also so als Teil, man nennt das ja auch dann in der Verhaltenstherapie Expo, das können wir
Position, genau,
das können wir irgendwann anders dann auch nochmal sprechen, aber im Prinzip lernst du nicht zu vermeiden, sondern so ein bisschen auch diese Situation auszusitzen und das ist halt anstrengend. Also da dachte ich mir, ich muss da auch mal eine Liste machen und dachte mir so, nee, ich habe da gar keinen Bock drauf.
Ja, stimmt, du hast ja auch gemacht und ich kann mich noch erinnern, dass ich auch, weil ich hatte ja die Verhaltenstherapie schon gemacht und du nicht, du hast die erst angefangen dann, ne?
Ja.
Und deswegen wusste ich, was auf dich zukommt und ich kann mich erinnern, aber auch, wie ich bei dir gesehen habe, wie krass es einfach besser wird.
Ja.
Und wie am Anfang du eigentlich noch so, ja, ich muss es heute machen und eigentlich habe ich nicht so Lust und so.
Ja, weil es ist halt Arbeit, sich so dem ganzen Mist stellen zu müssen.
Ja, voll. Aber ich finde es umso besser und ich bin auch sehr stolz auf dich, dass du
Ich bin stolz auf uns.
Hast. Ja. Wieder Selbstliebe streuen. Aber wir haben noch eine letzte Hypothese, falls du jetzt nicht noch was zu sagen hast aus der Artikel oder so?
Ja, ich überlege gerade, das Einzige, was ich auch noch interessant finde, anfangs habe ich so gefühlt die Therapie echt gebraucht und gegen Ende zu dachte ich mir so, ach ja, okay, was erzähle ich dem jetzt, was erzähle ich meiner Therapeutin so, über was geht jetzt diese Stunde? Und eigentlich geht es ja auch darum, dass du darauf hinarbeitest, dass du dir deine eigene Sicherheit gibst und auch ohne Therapeut klarkommst.
Ja, ja, eben. Und ich glaube, das ist ja auch das Ziel eines jeden Therapeuten, dass du da nicht noch abhängig im Sinne von, irgendwann ist halt auch mal dann...
Ja, irgendwann ist gut.
Gut,
ne?
Ja. Bei mir war das auch so, dass ich auch bei der zweiten Therapie, die ich gemacht habe dann, wir haben ja beide zwei gemacht, beziehungsweise, auch bei der gleichen Therapeutin, also war ich dann nochmal. Und wir waren, witzigerweise, haben wir gar nicht erzählt,
ja, in der
gleichen Praxis. Und einmal haben wir uns auch gesehen.
Stimmt, das war lustig. Dann irgendwie auf dem Parkplatz oder so, ne? Haben wir uns dann getroffen.
Und auch
im Wartezimmer?
Im Wartezimmer auch kurz. Doch, ich glaube kurz. Bis wir dann rein sind, aber es war sau witzig. Und es war aber auch schon so irgendwann am Ende, wo ich auch dachte, okay, ich kenne eigentlich die ganzen Tools, ich weiß das schon. Und es hat mir nochmal sehr, sehr stark geholfen in dieser Lebenssituation, in der ich dann die zweite gemacht habe. Aber irgendwann, wie du sagst, ist ja wirklich das Ziel, dass man, eigentlich guter Gedanke, wenn du sagst, ja, warum gehe ich jetzt dahin? Und man hat immer irgendwas zu reden, das sowieso. Aber ob das jetzt noch so hilfreich für dich selber ist, ist dann die andere Frage.
Ja. Ja, absolut. Ja, jetzt bin ich noch auf deine letzte Annahme gespannt.
Genau, die letzte Annahme, auch ganz interessant, vor allem, weil wir auch beide halb deutsch, halb rumänisch und kroatisch-bosnisch sind, im Sinne von kulturellem Kontext. Also in einigen kulturellen Kontexten erfordert die Entscheidung für eine Therapie besonders Mut, da sie gegen gesellschaftliche Normen und Erwartungen verstoßen kann. Also wir haben ja schon oft gesagt, in Deutschland ist es jetzt auch nicht gerade super anerkannt überall.
Ja.
Aber natürlich gibt es andere gesellschaftliche und kulturelle Kontexte, wo es noch mal mehr stigmatisiert ist vielleicht. Oder noch mal mehr auch verboten oder als nicht normal, nicht gut angesehen. Wie siehst du das? Beziehungsweise wie siehst du das vielleicht auch in deinem eigenen kulturellen Kontext?
Ich finde das auch ganz interessant, weil ich hatte mir dann auch natürlich so überlegt, hey, wie ist denn die Kultur in Deutschland? Und ich bin da ganz ehrlich, ich habe da jetzt natürlich nicht noch tiefer reingeguckt, weil ich finde, das ist vielleicht auch nochmal so eine eigene Podcast-Folge.
Habe ich aber eine Statistik zu, die ich dir gleich mal sagen
sehr
kann.
Sehr gut, sehr gut. Aber ich muss sagen, man merkt ja Amerika, ne, Therapie gehört zum guten Ton. Ich muss auch sagen, jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt die rumänische Kultur sehe, da oder auch, sag mal, jetzt Arbeitskontext, ne, auch viel mit Asien oder so zu tun hat, da geht es ganz oft darum, nicht sein Gesicht zu verlieren.
Ja, ja.
Da können zum Beispiel auch Ehen im Hintergrund richtig scheiße eigentlich sein. Beide sind unglücklich, aber nach vorne hin ist man die perfekte Familie. Und da, glaube ich, ist es vor allem sehr, sehr schwer, sich irgendwie dann dazu zu bekennen. Weil ich finde, würde ich jetzt nur für mich alleine eine Therapie machen und könnte es niemandem sagen, also nicht, weil ich mitteilungsbedürftig bin, sondern ich finde, mir hat es ja geholfen, dann auch zu sagen, hey, ich habe das und das Problem und ich arbeite daran und guck mal, das habe ich da gelernt. Dann der Austausch mit dir oder mit anderen Leuten, die man kennenlernt, die eine Therapie machen. Und ich finde, das ist wichtig, sich öffnen zu können. Und ja, deswegen sage ich, kulturell könnte es da große Hürden geben.
Ja.
Ich bin aber froh, dass es jetzt hier bei mir im Kontext, auch Kontext Deutschland, nicht, also es war nichts Verpöntes.
Nee, genau, also so sehe ich das genauso, als ich dann Familie, Freunden gesagt habe in Deutschland. Und kurze Statistik, wie das in Deutschland, also die Einstellung zur Psychotherapie in der allgemeinen Bevölkerung. Und zwar wurde hier eine Studie gemacht, können wir euch gerne verlinken, beziehungsweise die Quelle natürlich euch angeben, falls es euch interessiert. Und zwar wurden Personen im Alter von 14 bis 92 Jahren zur Einstellung der Psychotherapie befragt. Und dabei zeigen Männer und Personen mit niedrigem Bildungsstand negative Haltungen, was ich ganz interessant finde.
Finde ich krass.
Die Bildung hatte hierbei eine mittlere Effektstärke. Personen mit somatoformen Beschwerden weisen keine negativen Einstellungen auf als Personen ohne somatoforme Beschwerden. Nochmal ganz kurz, was heißt somatoform? Und zwar sind es Personen, die körperliche Symptome erleben, die nicht durch eine medizinische Erkrankung geklärt werden können. Hat vielleicht jeder mal irgendwie auch mal gehört oder jemanden gekannt, wenn dein Arm ständig wehtut, aber medizinisch kein klarer Befund dafür vorliegt zum Beispiel. Das bedeutet somatoform. Und auch wenn die deutsche Bevölkerung Psychotherapie mehrheitlich positiv gegenübersteht, ist zu beachten, dass dies nicht für alle Bevölkerungsgruppen zutrifft. Also insgesamt positiv für Deutschland, würde ich sagen.
Ja.
Laut hier dieser Studie.
Ich sag mal, klar, ich habe sicherlich auch Freunde in meinem Umkreis, die auch wahrscheinlich ein ähnliches Mindset haben, würde ich mal sagen. Deswegen, da muss ich auch sagen, war ich trotzdem sehr positiv überrascht oder gestimmt. Also ich konnte mich öffnen und da kam jetzt nichts Abfälliges. Aber natürlich habe ich es jetzt nie keine Ahnung, ich bin jetzt nirgendwo irgendwo langgelaufen, habe dann einen wildfremden Menschen gesagt, so, hallo, ich bin Therapie, aber gut.
Nee, ich muss aber schon sagen, so ein bisschen in diesen zumindest bosnisch-kroatischen Kontext, kann aber auch sein, dass das an den Großeltern einfach liegt, ne? Die sind natürlich ganz anders aufgewachsen, dass das schon immer so ein bisschen, wenn es dir mal nicht gut ging, da war das immer so, ess doch mal was, warum isst du denn nix? Und so ein bisschen, also im Sinne von Psychotherapie, glaube ich, gut, das ist aber Großeltern, ne? Das kann man auch nicht vergleichen. Die konnten das immer ganz, ganz schwer greifen, beziehungsweise gar nicht. Also ich glaube, das war immer so, geh mal lieber irgendwie in die Kirche oder sowas, anstatt eben,
dass es ja irgendwas Psychisches ist.
Genau.
Aber du hast eigentlich was Gutes gesagt, weil mir fällt schon ein, ich glaube, ich habe keinen von meinen rumänischen Verwandten erzählt, dass ich eine Therapie gemacht habe. Außer meinem Cousin und seiner Freundin.
Weil die vielleicht weil die natürlich jünger sind.
Ja, und
oder?
sie ist Therapeutin.
Ach so, ja, stimmt. Ja, okay, klar. Das wäre natürlich ganz schlecht, wenn sie das nicht verstehen würde. Aber ich denke, in dem Kontext ist es schon nochmal ein bisschen anders, aber auch von der Altersgruppe anders. Aber da stehe ich auch ganz anders dazu tatsächlich. Das, ich meine, hier sind wir jetzt offen. Wenn es meine Familie hört, ist mir also gar kein Ding.
Ja, das ist so.
Ist natürlich, ich hoffe, sie hören es, ich freue mich. Aber das ist schon irgendwie ein bisschen was anderes. Und jetzt insgesamt, wir haben natürlich jetzt viele Annahmen gehabt, wie würdest du das jetzt für dich zusammenfassen? Also findest du es jetzt mutig, eine Therapie zu machen oder findest du, es sollte nicht als mutig betitelt werden?
Also ich finde es total schwierig, so eine ganz deutliche Meinung dazu beziehen. Ich finde, einerseits ist es ja mutig, wie wir schon gesagt haben, sich seinem Problem zu stellen. Und wir haben ja eigentlich auch schon oft gesagt, so ja, okay, eigentlich ist es mutig, ne?
Ja.
Aber andererseits stellt es auch dieses Angehen einer Therapie auf ein sehr, sehr hohes Podest. Und wenn ich jetzt mal sage, so ein normaler Arzt, wie wenn du sagst, ne, der hat sich einen Arm gebrochen, versus Therapie, also wirklich im Vergleich, dann ist es so ein bekanntes Leiden, was für jeden normal ist, dass du es kurierst, versus ein unbekanntes Leiden, wo einfach keiner weiß, oh, okay, warum habe ich das denn? Und damit wirkt halt eine Therapie auf den ersten Blick halt nicht normal. Und es muss halt einfach viel Aufklärungsarbeit stattfinden, weil eben auch diese Angst durch das Stigma der Ablehnung anderer einfach noch zu groß ist. Aber mein Fazit selbst ist es, dass es für den Betroffenen mutig ist, weil er sich seine Angst stellt. Aber an sich in eine Therapie zu gehen, sollte nicht, boah, was ganz Krasses sein und auch so behandelt werden. Weil ich finde, dadurch kommt so ein ganz hoher Druck und auch so hohe Erwartungen mit sich. Und was ist so dein Fazit?
Also, um ehrlich zu sein, stimme ich dir da 100% zu. Deswegen habe ich da nicht viel hinzuzufügen. Und vielleicht nur eine Sache, dass eben genau das, was du gesagt hast, dass wenn eben psychische Erkrankungen oder psychische Gesundheit in der Gesellschaft offener diskutiert werden würde, genauso wie du hast den Arm gebrochen oder sonst was, dass dann eben das gar nicht mehr so angesehen werden würde. Und ich glaube, diese Arbeit zu leisten, dass eben physische Krankheiten genauso wie psychische irgendwann mal angesehen werden, auch wenn sie weniger greifbar sind. Aber wir sind ja auch keine Ärzte und du weißt nicht genau, was dann passiert in deinem Körper, wenn du XY hast. Ja. Also ich hoffe, dass es irgendwann dazu kommt und dass wir vielleicht einen Mini-Beitrag dazu leisten können.
Ja, das aber, hoffe ich auch.
Ja, genau. Also ich stimme dir da komplett zu. Deswegen habe ich nichts weiteres dazu hinzuzufügen.
Dann sind wir sogar für die heutige Folge durch. Und Vanni, willst du schon mal anteasern, worum es in der nächsten Folge geht?
Natürlich, sehr gerne. Und zwar haben wir das auch schon öfter mal jetzt angesprochen in den ersten und jetzt in der Folge. In der nächsten Folge wollen wir nämlich aufgreifen, wann hat man denn das Recht auf eine Therapie und was sind die Schritte, um eine Therapie zu beantragen und was kommt dann genau auf einen zu?
Genau, und gibt es überhaupt auch das eine Recht, ne? Also das, finde ich, sind ja auch schon wieder Sachen, die man so ein bisschen diskutieren kann. Und ich würde auch sagen, wir haben da ja sehr viel Recherchearbeit geleistet und diese Folge wird mit sehr vielen Fakten untermauert. Also wir haben uns da auch Richtlinien durchgelesen, Gesetze, bringen euch einen Klagefall mit. Also seid auf jeden Fall gespannt. Und auch hier nochmal der Aufruf, schickt uns gerne eure Geschichten oder Erfahrungen. Wir stellen die auch gerne in dem Podcast vor oder analysieren die oder berichten einfach davon, natürlich anonymisiert. Gibt uns Feedback, meldet uns Themen, Vorschlägen oder Fragen. Und ganz wichtig, folgt uns auf Instagram. Da findet ihr natürlich immer zusätzliche Informationen, ergänzend zu unseren Podcast-Folgen. Und das Wichtigste überhaupt, abonniert unseren Podcast, weil das ist das wichtigste Feedback für uns in positiver Form. Und empfehlt den Podcast natürlich auch euren Freunden und euren Familien.
Genau, und vielen Dank fürs Zuhören heute. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und ihr konntet was mitnehmen. Und dann noch einen wunderschönen Tag oder Nacht, wann auch immer ihr uns hört.
Dann hoffentlich nicht zum Einschlafen. Genau. Danke fürs Zuhören. Ciao.
Tschüss.
Nice.
Nice.